Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist der vierte Teil dieses spannenden Interviews. Solltest du die vorigen Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt, geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit Teil 4.
Und auch viele Menschen immer mehr. Zweitens wollen sie im Endeffekt, das ist so eine Vision, ihr das gewünschte Ergebnis an Parametern eingeben und das System erarbeitet aus dem vorhandenen Wissen, das sie im Haus haben, den Weg dorthin. Ich habe das jetzt bewusst breit formuliert. Und ich habe dann einen Entwicklungsleiter gefragt, und wie weit seid ihr schon, rentiert sich die Sache schon? Hat er mal gelacht. Ne? Und gesagt, naja, aber sowohl Sie in der Entwicklung als auch die Geschäftsführung haben entschieden, Sie machen das jetzt, Sie investieren das jetzt, und das schon seit Jahren, also da geht richtig viel Geld rein, damit Sie in 10 Jahren noch am Markt sind. Finde ich eine gute Sache. Ja. Da hat sich wer was überlegt. Das ist ein konkreter Anwendungsfall. Also da ist der Anwendungsfall zuerst da und dann überlegt man sich, wie kommt man da hin? Und ob das dann ein Sprachmodell ist, was es in dem Fall natürlich nicht ist, was eine Datenbank ist, ob das jetzt da wirklich eine individuelle Geschichte ist, ob man das mit Public Domain Dinge lösen kann, wo man die Rechenleistung hängt. Das sind alles Dinge, die sich dann, die Frage stellt man sich dann, weil erst wenn ich weiß, wo gehe ich denn hin? Und das Gleiche eben mit dem Thema, ja, ich will das am Schreibtisch haben, ja, kann man schon machen. Und wenn du sagst, da gibt es viele, die viel Geld ausgeben wollen, du, da reden wir blind, ne? Habe ich gute Möglichkeiten. Da habe ich aber gute Möglichkeiten, sowas zu machen, ohne dass man extrem viel Geld ausgeben muss. Also für 9,50 Euro gibt es das nicht. Aber man kann das auch skalieren und auch aus lokalen Clouds, das ist so meine Prämisse, dass man wirklich da in Tirol das hosten und betreiben und eben für KMU bereitstellen, was auch sonst nur größere leisten können. Und da gibt es Wege. Wenn man vorher eben weiß, was will ich damit erreichen. Und da sind wir jetzt wieder im Unternehmensberatungsbereich drin, da sind wir jetzt wieder bei deinem Geschäft und da jetzt in meinem persönlichen Geschäft, wo es einfach eine andere Sichtweise braucht. Ich kann jetzt nur von meinem System aus sprechen, also bei uns machen halt die Infrastruktur auch andere Leute wie das Beratungsgeschäft. Das kannst du nicht vermischen. Natürlich gibt es Schnittpunkte und mein Beratungsgeschäft macht viel ich, gell? Vor allem wenn es so um solche neuen Themen geht. Natürlich rede ich mit meinen Leuten, wie machen wir das, wie können wir das tun und so weiter. Nur kann jetzt jemand, das müssen wir einfach auf der anderen Flughöhe, man kann das nicht, wenn man auf Infrastrukturebene arbeitet, in dem konzeptionellen Bereich sein und genauso nicht, wenn man auf der juristischen Seite ist und auf einmal eine Infrastruktur planen, da braucht es einfach mehrere Gewerke dazu. Ja, und dann sind wir. Also danke für diese Steilvorlage, für dieses echt coole Thema. Ich stehe ja voll drauf. Gell? Und muss ich ein bisschen aufpassen.
Ich wollte auf das noch umsprechen, bevor wir das Thema abschließen.
Ja, super.
Weil du gerade den interdisziplinären Ansatz angesprochen hast. Im Thema KI, wir sagen jetzt einmal auf Mount Stupid, wir sind jetzt in sehr hohen Hype. Das heißt, wir sehen, dass sehr viele Fortbildungsveranstaltungen stattfinden, dass sehr viel auf Unternehmenskongressen, dass sehr viel in den Medien, sozialen Medien, klassischen Medien, also in den populären Medien stattfindet. Wir sehen, dass es sehr viele Versprechen gibt hinter der Anwendung KI. Dass es eine sehr große Erwartungshaltung gibt. Und in diesem Kontext stellt sich jetzt eine Diskussion, die jetzt juristisch ist, rein. Das heißt, auch Juristen wollen sich jetzt diesen Hype anschließen und sagen, okay, wie bereiten wir das Thema KI auf? Welche Implikationen, welche Risiken hat es für Rechte von betroffenen Personen? Und dort treffe ich jetzt auf Punkte, die mich verzweifeln lassen. Und zwar, ja, die versucht sich zu entwickeln, eine sehr hohe Dynamik drin. Die Juristerei ist klassischerweise ein Themenfeld, das sehr stark ist. Die Gesetzgebung kann nicht schnell sein. Eine Rechtsprechung hinkt automatisch notgedrungen der gesellschaftlichen Entwicklung hinterher. Weil bis es zu einem höchstrichterlichen Urteil kommt, ist der Tatbestand schon 10 Jahre her. Ich triff halt in Italien Situationen vor, also Präzedenzfälle vor, wo Juristen sich Gedanken machen darüber, wie eine KI funktioniert. Und wenn man einen Techniker fragt, wie funktioniert eine KI, dann wird der Techniker sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß, da ist der Input, ich weiß, da ist der Output, aber den Rechenprozess, der dazwischen stattfindet, den kenne ich nicht. Das ist ja der Vorteil der KI. In einem klassischen Algorithmus gebe ich den Rechenweg vor. In der KI sagt die KI selber. Ihren Input, du willst einen bestimmten Output und die versucht jetzt aus der Menge an Daten, die ich habe, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu berechnen, was ist der Output, den mein User sich wünscht. Wie der Rechenweg stattfindet, das weiß kein Mensch. Und die Juristen kommen her und sagen, nein, in diesem Rechenweg möchte ich wissen. Ich will wissen, wo liegen die Daten, ich will wissen, wo werden die verarbeitet. Wir will wissen, was verarbeitet er. Und da hat es jetzt in Italien einen Präzedenzfall gegeben. Da hat eine sehr renommierte Universität noch in den Corona-Jahren hat sich einen schlauen Use Case ausgedacht. Und zwar, man macht eine Prüfung für hunderte von Studenten mit dem notwendigen Abstand für Infektionsschutzgesetz und was weiß ich was. Also wir brauchen eine sehr große Halle. Und die Menschen, die da sitzen, haben menschliche Bedürfnisse. Das heißt, wir müssen mal zur Toilette gehen, wir müssen mal was essen gehen, wir müssen mal was trinken gehen, mal eine rauchen gehen, was auch immer. Ich möchte aber, dass die Prüfungssituation sehr transparent, sehr sauber ist. Das heißt, ich möchte wissen, wer ist wann aufgestanden, wer könnte wann mit wem in Kontakt getreten sein und Informationen getauscht haben. Pinkelton. Also, sagen wir jetzt schon sehr in Science Fiction, aber es ist so passiert. Und das hat man getan, indem man in Kameras aufgestellt hat mit Gesichtserkennung. Und die Frage ist jetzt, wenn die KI die Bewegung der Menschen erfassen kann und die Person, die sie erfasst hat, bei Videokamera identifizieren kann bei Gesichtserkennung, verarbeitet die KI hier biometrische Daten. Das ist aus DSGVO-Sicht sehr, sehr akut. Biometrische Daten, sehr sensibler Bereich. Jetzt kann ich als Techniker nicht sagen, hat das jetzt meine Kleidung analysiert und sagt, du hast eine grüne Jacke und du hast eine blaue Jacke und der mit der grünen Jacke ist umgegangen und kann ich keine biometrischen Daten. Der kann sagen, mir eine Person erfasst zwischen 1,60 Meter und 1,80 Meter. Das ist eine Aussage, die ist nicht eindeutig, das hat auch nicht DSGVO relevant, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist das die Person, die sich bewegt hat. Oder hat die KI ganz krass das Gesicht erkannt und sagt, Gesicht ist eine eindeutige Information, es gibt nur einen Mensch mit diesem Gesicht und hat anhand von diesen biometrischen Daten die Bewegung, das Bewegungsprofil des Menschen erfasst. Und da geht die Rechtsprechung her und sagt, okay, nein, du kannst ausschließen, dass es biometrische Daten sind, also sind es biometrische Daten. Ich glaube, das heißt mit Schrödingers Katze. Und deswegen wiegen wir es ab. Und wir treffen auf eine Situation, das ist leider Italien typisch, einmal alles juristisch mal abwiegen. Italien war ja der Staat, der, sobald ChatGPT im ZDF heute schon eingestanden ist, und dann ist es wirklich endgültig populär, für 2 Monate oder für 3 Monate ChatGPT in Italien verboten hat. Es ist ja das Land, das jetzt diese Rechtsprechung herausgebracht hat und gesagt hat, okay, KI mit gewissen Use Cases, wo ich nicht ausschließen kann, ist verboten. Ich verzweifle in dieser Situation.
Stehe,
Das muss ich
ja.
ehrlich sagen.
Ich bin jetzt kein Jurist, gell? Und sehen wir jetzt wieder, anderer Rechtsraum. Wir haben andere Baustellen. Also bei uns, glaube ich, hätten die Kameras nicht aufhängen dürfen. Hätten wir schon gleich keinen Stich. Aber das Thema, was wir da haben, ist, dass man uns, was ja der europäische Gesetzgeber meiner Meinung nach ganz gut hinkriegt, dass er sich nicht in Details verstrickt, sondern Rahmenbedingungen vorgibt. Wenn man da in die Details absteigt, bis man die durchdrungen hat, haben sie sich eh schon wieder geändert, behaupte jetzt einmal. Das ist jetzt 10, also was, 10 Jahre oder wie auch immer, oder 18, 7 Jahre her ist. Also ist ja alles schon technische Makulatur, gell? Man redet da wirklich über vergossenen Wein. Sondern es geht eher darum, dass man wirklich die Rahmenbedingungen regelt und das finde ich ist sowohl. Und ja, man kann jetzt schimpfen, bei der DSGVO gelungen, bei der NIS2 und beim AI Act auch gelungen, Rahmenbedingungen vorzugeben, in der man sich bewegen kann. Spannend wird es dann, also ganz vorweg, gell, ich habe mir vor der DSGVO 2016, da hab ich davon erfahren, da habe ich mehr gefürchtet. Wirklich. Also ich habe mir gedacht, jetzt geht die Welt unter bei mir, also meine digitale Welt unter. Und Angst haben mag ich nicht, also habe ich mich dann juristisch tatsächlich fortgebildet, nochmal einen Uni-Lehrgang gegangen und dann habe ich weniger Angst gehabt, jetzt gar keine mehr, weil ich das Konzept verstanden habe. So grundlegend, gell? Bin ja immer kein Jurist, logischerweise, aber so grundlegend. Und wenn man das nicht macht, dann kommt man sehr schnell in das Fahrwasser rein, ja, alles ist verboten, man darf nichts. Und natürlich wird und wurde das häufig als Ausrede verwendet für Dinge, die man machen will. Das kann man nicht, wegen Datenschutz. So wird es aber bei
Ja,
AI
das habe ich aber
passieren.
meinen Kunden auch immer empfohlen.
Das zu sagen, oder was?
Ja, wenn man gewisse Dinge nicht machen will, dann sagt man einfach, tut mir leid, Herr Kunde, das können, dürfen wir das nicht. Also ich
Ja, du
bin
bist
wirklich
es.
so, auf diese Antwort drauf hat 99% der Personen das Verständnis, weil sie sich, wie soll ich sagen, aufgehoben fühlt bei einem Mitgläubigen.
Ja, mitleiden
Einer,
so
der
mit
das
all mit
gleiche
mir
Problem
Armen.
hat.
Ja,
Dieser
man lagert
blöde
das Problem
Datenschutz.
aus, sehr genau, an an
Man
Brüssel und
lagert das
Straßburg.
Nein-Sagen aus, genau.
Ja, genau, klar. Ja, du bist es. Okay. Ich hab da heiße Gefechte schon gehabt wegen dem ganzen Thema. Und so ähnlich kann es oder geht es jetzt beim E-Act auch. Ich habe zwei Episoden dazu. Also vor längerer Zeit, da habe ich mich mit dem E-Act tatsächlich noch nicht befasst, da war der noch in Diskussion und Beobachtung. War ich Zuschauer, Gast bei einer Podiumsdiskussion und eine Forschende berichtet von ihren Fortschritten im Bereich bildgebende Verfahren für Früherkennung, Krankheiten und so weiter. Coole Geschichte, also sicher Viertelstunde toll, alle sind hängen mitgehangen, was man daraus machen kann. Wirklich toll. Und der Abschlusssatz war: Ja, das darf ich nicht mehr machen, weil es gibt so den AI-Act. Und damals habe ich, wie gesagt, mich damit noch nicht auseinandergesetzt, weil das alles ungelegte Eier waren. Und ich habe mir gedacht, nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auf der Bühne war die Alexandra Tschernau. Wer Interesse hat, ich habe eine Podcast-Folge mit ihr. eigentlich drei Podcast-Folgen mit ihr. Eine leidenschaftliche IT-Juristin. Die ist aufgesprungen und hat vehement dagegen gesprochen. Und ja, sie hatte recht. Also, es ist ja tatsächlich so, das ist nicht verboten. Das ist jetzt schon länger her und jetzt vor ein paar Wochen war ich von einer Veranstaltung, ist ganz was anderes gekommen. Und einer moderiert was an, wirklich ein kulturelles Thema, und redet davor noch aus der AI-Act, so, das Gesetz zur künstlichen Intelligenz, das für ein Blödsinn ist. Jetzt hat er einen Mitarbeiter auf seinen Kurs schicken müssen und das hat ein paar hundert Euro gekostet für die eine Person und er kommt zurück und hat ihn gefragt, für was hat er das jetzt machen müssen und überhaupt so ein Blödsinn. Bin ja nach zu ihm und hab gesagt, was hast du denn da gemacht? Nicht? Ja, man muss jetzt die Mitarbeiter schulen. Ja, eh, wenn KI einsetzt, setzt KI ein. Na, ja, weil da hat sonst, ich habe es von einer offiziellen Stelle schreiben können, man muss jetzt ja das machen und haben sie es halt hingeschickt. Naja, mit den Worten dann ist also Scheiß und so. Ne? Und dann wird das schon wieder diese Regulierung, bevor man sich damit auseinandersetzt, einfach kaputt gemacht. Also kaputt geredet, kaputt macht den jetzt. Was will ich damit sagen? Jetzt habe ich lange rundherum geredet. Man kann diese Rahmenwerke, die werden erst lebendig durch die Menschen, die danach handeln oder auch nicht danach handeln, die darüber sprechen. Und über diese Regelwerke wird ganz viel Blödsinn erzählt, der einfach nicht stimmt, der auf Gerüchten basiert, der auf Ängsten basiert, die darauf basieren, dass man eigentlich nichts weiß. Vielleicht auch eine, und das will ich niemandem absprechen, eine gewisse Aversion gegen Fremdbestimmung, alles okay. Kann man sich dagegen wehren? Das bringt halt nichts. Oder auch zum Teil durch Ausführende in Behörden, in Beratungsinstitutionen und so weiter, die, und das ist jetzt eine harte Unterstellung, ich gebe es zu, wenn die davon angesprochen fühlst, sei es dahingestellt, wenn die nicht davon angesprochen fühlst, vergönn es da, die da eine Möglichkeit sehen, eine gewisse Machtposition aufzubauen. Und einfach mal Forderungen aufzustellen oder Dinge in den Raum zu stellen, wo du denkst, was soll denn der Käse jetzt? Und kennt mir vielleicht von manchen Arbeitsplatzvorschriften oder sonstigen Begutachtungen, da kommt da eine Gutachter, der sagt, das ist so. Da kommt zwei Jahre später der nächste, der sagt, das ist dann anders. Solche Situationen, die versagen uns dann, wenn ich so sagen darf, dann wirklich diese Rahmenbedingungen. Und dann haben wir so also allgemeine Abneigung dagegen.
Also, wenn wir so ein paar die studiert haben, meine Prämisse war, ich möchte Rechtsanwalt werden. Bin heute froh, dass ich es nicht gemacht habe. Aber war eine Aussage, auf der Uni in Italien gibt es mehr Rechtsanwälte. Nein, umgekehrt. In Rom gibt es mehr Rechtsanwälte als in ganz Frankreich.
Bist du nicht?
So. Also, das ist nur sinnbildlich. Italien ist natürlich ein bisschen ausgeprägt, aber wir sind genau eine Gesellschaft in Europa, die sehr stark in den Dienstleistungsbereich tendiert. Also, wir akademisieren sehr viele Bereiche. Wir schaffen natürlich dadurch Arbeitsplätze. Manche davon kann man als Bullshit-Job bezeichnen. Gibt es ein Buch, vielleicht haben wir ein Buch dazu, sehr interessant. Also ein Job, der nur existiert, damit existiert, weil ein Vorgesetzter sagen kann, er hat jetzt 10 Untergebenen und praktisch besser ist als der andere mit 9 Untergebenen und so weiter und so fort. Aber generell leben wir in einer Gesellschaft, die sehr stark dienstleistungszentriert ist. Und das Beratungsgeschäft, egal ob jetzt rechtliche Beratung, Rechtsanwalt, eine Unternehmensberatung durch uns oder eine IT-Beratung durch dich oder eine Steuerberatung, was auch immer, eine Beratung versucht immer, sich zu rechtfertigen, sich am Markt zu schaffen. Und natürlich sind das jetzt diese Gesetzgebung NIS2, AI Act, DSGVO, Nachhaltigkeitsinitiative der EU. Das sind Dinge, oder jetzt in Italien gibt es eigene Zertifizierung für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz. Das sind Dinge, die schaffen natürlich für unsere Berater einen Markt. Und auch einen gewissen Hype. Weil wenn die Themen immer wieder platziert werden in den Medien und das immer wieder halt, dann wird das irgendwann der Unternehmer sich denken, okay, das braucht ja. Und vor allem fängt es dann an, wenn der Nachbar, mein Mitbewerber und mein bester Kollege, der auch, mein bester Freund, der auch Unternehmer ist, das auch schon hat, dann brauche ich es auch. Und wir schaffen dadurch eine Industrie, also bin ich wirklich kritisch auch gegenüber meiner eigenen Tätigkeit in der Industrie, die sich selbst alimentiert, die aber wenig Mehrwert bietet. Und wenn ich jetzt an die AI-Deck denke oder an die DSGVO denke oder an NIS2 denke, dann ist es nur mal akuter. Das sind drei Gesetzgebungsinitiativen, das sind drei Gesetze, wo der Gesetzgeber einen Rahmen vorgibt, innerhalb derer die Staaten dann nationale Gesetze erlassen, aber vor allem innerhalb deren sich die Unternehmen verhalten müssen. Das Gesetz sagt nicht, ein Unternehmen muss A, B, C machen. Italien ist die Arbeitssicherheit so geregelt. Eine Leiter braucht einen gewissen Neigungswinkel und auf dem Fuß braucht er so ein bisschen eine Bremse und was auch immer. Und wenn du das einhaltest, dann bist du okay. Sondern es geht ganz stark von dem Prinzip des Antworten auf, aus Accountability. Du als Unternehmer möchtest Prozesse haben, Design, digitalisiert, automatisiert, intelligent, was auch immer. Du musst sicherstellen, dass diese Prozesse gesetzeskonform sind. Und wenn es nicht ist, dann bist du dafür verantwortlich. Und was tut der Berater? Der Berater sagt, ich kenne mich mit dem Prozess an sich nicht aus. Also als Berater, meine Branche, ich kann keine KI, ich kann kein LLM programmieren. Ich kann kein Soxian zur Verfügung stellen. Aber ich kann einmal diese Wörter im Raum stellen. Ich kann einmal ein Papier produzieren, das mir argumentiert, wieso ich das brauche, wieso ich es nicht brauche. Ich kann ein Dokument produzieren, wo ich eine Risikoanalyse mache und sage, du hast ein LLM, ihr habt jetzt das Risiko analysiert und aufgrund dessen und dessen und dessen musst du das und das und das machen und dann aufpassen, dann aufpassen und so weiter und so fort. Und am Ende steht Bürokratie. Und auf das müssen wir aufpassen. Ein kleines Beispiel ist, sieht ein Unternehmen vor, User Policies, also Gruppenrichtlinien, welche User welche Rechte haben, werden verschriftlicht. Also das wird einmal technischer Seite gelöst, auf der anderen Seite gibt es ein Wortdokument, wo genau drin steht, Gruppe A hat diese Rechte. Und dann gibt es noch ein Dokument, wo steht, Stefan Kerschbaumer gehört zur Gruppe A. Dass das aber dynamisch ist, dass ich mal zur Gruppe A gehöre und morgen zur Gruppe B und dann muss ich das im Wortdokument anpassen, das ist Überlegung von jemand. Oder gibt ein Berater, der das natürlich nicht verwaltet, der ist nie Administrator gewesen, der macht das nie technischer Seite und der sagt, käme nicht aus, ich kann nicht auf den Server einsteigen und das nachkontrollieren, bitte schreib mir das in ein Wortdokument ein und produziert dort automatisch Bürokratie und automatisch Kosten. Und auf das müssen wir aufpassen.
Cool. Das ist ein schönes, selbstkritisches Forschungswort, weil eins möchte ich unbedingt noch einbauen, das muss ich jetzt irgendwie elegant reinkriegen. Bei Chef, der Gründer von IFK, Josef Erlacher, den habe ich ja kennenlernen dürfen und habe dann eher so beiläufig, jetzt ist, lieber Zuhörer, das ist ein so Understatement dort in der Firma, es hat mir keiner gesagt, dass der Chef ein Buch geschrieben hat. Das habe ich eher durch Zufall herausfinden müssen und habe es gleich gekauft. Und zwar, hat der Josef Eilacher "Der Erfolg liegt in deiner Hand" geschrieben. Haben gedacht, das ist interessant, finde ich cool. Und beschreibt da ein interessantes Handmodell. Ich mag jetzt nicht so viel teasern, sagt am besten das Buch. Und wenn ich jetzt so schaue, also wir haben in dem Podcast auf jeden Fall Begeisterung haben wir gehabt, oder? Wir zwei, wir sind voll begeistert. Ein Ziel haben wir dann doch auch gehabt, und zwar indem wir vermitteln wollen, dass diese oft stiefmütterlich behandelten Themen einfach ein wahnsinnig wichtiger Bereich zum Mittel zum Erfolg ist. Mut haben wir auch bewiesen, weil wir doch ein paar kritische Dinge gesagt haben. Beharrlich waren wir auch, weil es ist doch schon ein bisschen Zeit vergangen. Die Werkzeuge haben wir auch abgehandelt. Über Mitarbeiter haben wir gesprochen, über Kunden haben wir gesprochen, über Mitbewerb. Das Umfeld haben wir besprochen, sehr ausführlich über rechtliches Umfeld und die Technik, die haben wir im kleinen Finger. Und wenn du jetzt wissen willst, liebe Zuhörende, von was ich jetzt da geredet habe, musst du jetzt glatt das Buch holen. Josef Erlacher ist der Autor, "Der Erfolg liegt in deiner Hand". Wirklich zu empfehlen. Auch wenn man mit Sport zu tun hat und sich fragt, wie jemand, der fast nichts sieht, mit 120 km/h über Pisten fahren kann, kann sich das gerne holen. Wir werden es dann verlinken in der Shownotes und natürlich auch in meinen Tiroler Shop packen. So, Stefan, du, was magst du denn sonst noch sagen? Haben wir irgendwas vergessen, was unbedingt raus muss? Sag.
Ja, aus der Ferne kann man jetzt halt ein Bier trinken, ja.
Ja, das ist blöd, gell? Müssen wir es doch wieder mal sehen.
Ja,
Lass mal
es war sehr,
fahren.
sehr aufschlussreich. Du bist mein, ich bin ja jungfräulich in diese Runde gegangen, wir haben nie einen Podcast aufgenommen, du bist schon der Profi und ich bin der Laie.
Ja, Profi
Es
ist
hat mir
gut.
sehr großen Spaß gemacht.
Freut mich.
Wir haben den angesetzt mit einem gewissen zeitlichen Rahmen, den wir jetzt halt gesprengt haben. Und dem ursprünglich gedacht, wie bringen wir diese Zeit um? Aber wir sind beide sehr motiviert und sehr begeistert von unseren Themen und reden beide sehr gerne. Und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich nicht gelangweilt haben, sondern dass sie bis zum Schluss dran geblieben sind. Und das genauso interessant empfunden haben. Deshalb von meiner Seite danke an dich, Markus, für diese Möglichkeit und auf bald auf ein Bier.
Ja, hoi. Und danke für deine viele Zeit und auch, dass du den mutigen Schritt gesetzt hast. Ich weiß, ein erstes Podcast-Interview ist ja oft gewissen Vorbehalten verbunden. Freut mich, dass du den ersten Schritt bei mir gesetzt hast in meinem Podcast. Danke dir. Alles Gute dir.
Danke dir, Markus. Tschüss.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.